Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Sind wir schon mittendrin im Podcast?
Ja, aber ich meine, wer autoaffin ist, sollte mit dem schwäbischen Akzent irgendwie zurechtkommen. Also speziell du solltest mit dem schwäbischen
Akzent zurechtkommen. Ich besonders, ja. Damit kann man bei uns, bietet das echte Karrierechancen.
Ja.
Gerade in Norddeutschland kommt das besonders gut an.
Ja, richtig. Dann, und in Berlin glaube ich auch noch besser.
Da haben immer alle das Gefühl, wenn in Norddeutschland ein Schwabe bei Mercedes arbeitet, der hätte den Mercedes mit erfunden.
Ja.
Ja, stell dich doch mal vor.
Gibt es Mercedes noch?
Wie jetzt?
Ein paar Jahre vermutlich noch. Ja. Untertürkheim steht noch, das Museum steht noch.
Siehste?
Letzter Stand, letzte Woche
Museum
bin ich noch
dran. Museum ist doch das, was übrig bleibt von dem Blödsinn, den Sie jetzt machen.
Richtig, ja, vermutlich.
Ja. Ach Jens, ja. Schön, dass sich nichts geändert hat.
Nee, so. Hat sich nichts geändert. Wir haben, welche Folge ist das eigentlich? Das ist jetzt ein Durcheinander mit den Folgen vom...
Was ist das, 168, 169 oder so?
Nee, wir haben ja den Adventskalender dazwischen.
Ja, ja, das ist ja trotzdem so. Weiter. Trotzdem so, deshalb ja. Warte, lass mich gucken.
172, würde ich sagen.
Stimmt, 175 sind wir jetzt.
Folge 175?
Nein! Es ist Folge 176, weil morgen ja nochmal 175 Adventskalender morgens kommt.
Oh, okay. Also, willkommen in der Folge 176.
Yes.
Samstagnachmittag, wir haben einen Gast.
Genau. Und genau. Wie das bei uns immer so ist, der Gast stellt sich selber vor.
Ja, hi, ich bin der Gast, Mario mein Name. Komme aus dem süddeutschen Raum, deswegen, ich hoffe, ihr ertragt alle meinen leicht schwäbischen Akzent. Ja, und ich habe mit Korvetts zu tun und deswegen bin ich hier.
Sagt man Korvetts oder Korvetten? Das ist eine gute Frage, ne?
Ja, ich glaube, die Amerikaner sagen Korvetts.
Also, tatsächlich?
Ja.
Ja, witzig.
Ich glaube nicht, dass die Korvetten sagen.
Ja.
Aber ja. In Deutschland kann man auch Korvetten sagen.
Aber eine Korvette ist ein Kriegsschiff, ne?
Ja, ja.
Was hat jetzt noch das Plastikauto mit dem Kriegsschiff zu tun? Steht das auch?
Im Museum, ich war im Museum erst vor kurzem.
Ja.
Da konnte man das lesen. Ich war zu faul. Das kann ich euch nicht mitteilen. Ja. Ich habe dann eine VIP-Führung gekriegt mit dem Chefkurator, der hat mir alles mal so gezeigt. Viel Backstage gezeigt, das fand ich dann interessanter als diese Tafel da zu lesen.
Wo ist das Museum?
Bowling Green.
Bowling Green, ach, das ist tatsächlich
Bowling Green, Bowling Kentucky. Green. Da ist das Museum und
das Werk.
Ein Steinwurf davon entfernt ist das Werk, genau.
Kentucky Fried Chicken ist da, gibt es da, ne?
Ja, siehst du, du kennst also auch Amerika, ich merke das schon.
Ja.
Cool. Also es geht, der Mario schreibt gerade ein Buch.
Genau, ich arbeite an einem Buch zum 70. Geburtstag der Korvette im nächsten Jahr. Jetzt kein klassisches Buch, wo es um Zahlen und Fakten geht, sondern ich habe insgesamt 70 Korvette-Besitzerinnen und Besitzer getroffen, 35 in Deutschland, 35 in den USA. Und ich bin beruflich Fotograf und habe die Autos und die Personen porträtiert und mache jeweils ein Interview mit denen zu ihrer persönlichen Korvette-Geschichte. Das heißt, es geht mehr um persönliche Geschichten und klar, natürlich geht es auch um Autos, aber es geht jetzt nicht darum, dass sie sagen, es ist das und das Modell mit dem und dem Motor, die Farbe gab es nur 25 Mal etc. pp., sondern es geht mehr um die persönlichen Stories. Und ich habe da in Deutschland und auch in den USA echt super schöne, spannende und interessante Geschichten gehört und auch Leute kennengelernt. Also gerade in den USA trifft man dann halt Menschen, die das Auto vom Vater geerbt haben, die das damals neu gekauft haben. Solche Geschichten findet man natürlich hier in Deutschland nicht mit Autos, die in den 50er oder 60er Jahren gebaut wurden.
Nee, eher nicht, genau. Ja. Bei dem Buch, wenn du sagst, du hast 35 Geschichten gemacht mit Amerikanern oder Menschen in Amerika und dann 35 hier in Deutschland, war das genau so geplant? Also diese Trennschärfe zu sagen, ich mache mal die 70 und ich mache mal die Hälfte hier? Oder, weil also, das ist ja sehr aufwendig. Ich meine, 35 Menschen...
Das habe ich dann auch festgestellt.
Vor, ja. Okay, das kenne ich. Also erstmal will man es machen und dann merkt man,
Ja, also das hat im letzten Jahr angefangen. Letztes Jahr im Juni habe ich damit angefangen. Corona war der Grund. Mhm. Ich fotografiere viel Hochzeiten. Mhm. Durch Corona, weiß jeder, war das Thema Events schwierig. Und da dachte ich, hey, jetzt habe ich so ein bisschen Zeit. Zeit, was Eigenes für dich zu machen, ein fotografisches Projekt. Mhm. Irgendwie, wo du kreativ sein kannst, wo dir niemand vorschreibt, was zu tun ist. Und ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Vermutlich, weil ich die Corvette hatte.
Ich glaube, ich weiß, wie du drauf kommst.
Dachte ich, hey, 70 Jahre, 70 Stories, dann kam die Idee. Ja, dann habe ich angefangen, in Deutschland schon mal 2-3 Leute zu treffen, Bilder gemacht, die Interviews gemacht, einfach um zu sehen, ob das funktioniert. Das hätte auch sein können, die Leute haben einfach nichts zu erzählen. Mhm. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, spannend, die Leute haben Geschichten zu erzählen, das sind auch persönliche Geschichten, wieso die sich so ein Auto kaufen, aus unterschiedlichen Gründen. Fotografisch war es immer eine spannende Herausforderung, weil man trifft sich mit den Leuten und man muss mit den Gegebenheiten arbeiten, die man hat. Mhm. So, man kann jetzt sagen, man trifft sich übermorgen doch mal, wenn das Wetter besser ist. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass es super funktioniert und ich dachte, hey, das ist ein amerikanisches Auto, lass doch noch 35 Leute aus den USA finden und darüber fliegen. Das habe ich einfach so für mich entschieden.
Ja.
Damals war ja noch Lockdown, also man konnte ja gar nicht in die USA fliegen. Das heißt, es war einfach so eine Idee, die ich hatte und das ist dann relativ schnell eskaliert. Also ich habe über Foren und Social Media relativ schnell viele Leute erreicht und wenn man da rausschreit und sagt, hey, ich bin auch so ein Corvette-Spinner, ich suche andere Leute, die Tupperware auf 4 Rädern haben, die Lust haben, mir ihre Geschichte zu erzählen, dann haben da auch die Enthusiasten zurückgeschrien. So, also die Leute, die sagen, ich habe was zu erzählen oder ich möchte dabei sein. Das war in Deutschland und in den USA auch so. Also ich habe eine Liste mit deutschen Leuten, die gern dabei sein wollen würden, das sind 120 Leute.
Ja, Wahnsinn.
Die sich da gemeldet haben. Natürlich zu viel, aber lieber zu viel als zu wenig.
Gut, daran erkennt man natürlich, dass es ähnlich wie bei anderen Leidenschaften so ist, dass ein gewisser Enthusiasmus dahinter steckt. Das heißt, ist halt kein Zufall, dass diejenigen eine Corvette fahren, sondern in der Regel eine sehr, sehr bewusste Entscheidung und damit zusammenhängt dann eben auch eine Geschichte. Ne?
Ja. Genau.
Tupperware auf Rädern übrigens, das ist, Jens, kannst du gleich so übernehmen. Ne?
Ja, Tupperware wird ja bei Hauspartys vertrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals in Amerika gelaufen ist, ob man da so eine Corvette mit ins Wohnzimmer gebracht hat und dann
Wer weiß. Aber tatsächlich.
Was ich gut finde ist, also ich finde toll, dass das Buch dann aus Geschichten besteht. Also das ist das, was ich immer, deshalb eine meiner liebsten Oldtimer-Zeitungen ist ja die Oldtimer-Praxis deswegen, weil da immer eine Story ist, warum hat er das Auto restauriert, was hat er da gemacht, wie lange hat es denn gedauert und so weiter. Und das finde ich oft viel spannender wie die Fakten. Gut, die Corvette hat die spannende Fakten, weiß ich gar nicht.
Ja, das wirst du innerhalb der nächsten Minuten erleben. Und,
Nein, hat sie garantiert. Ist ja lange gebaut worden, die Corvette. Und wenn man 70 Leute interviewt, hat man wahrscheinlich auch alle Baujahre dabei hinterher, so ungefähr, fast.
Also so ungefähr. Ich hatte keinen Anspruch an eine zeitliche Baujahrkorrektheit. Ja, ja. Aber
das war auch eine Frage, die ich stellen wollte.
Aber ich habe eine 253er. Mhm. Ich habe jedes Generationenmodell natürlich dabei, C1 bis C8 in unterschiedlichen Baureihen. Ich habe vor allem auch unterschiedliche Arten von Menschen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Sportwagen und Oldtimer eher ein alten Männer-Hobby. Aber ich habe auch Kilian, den habe ich in Bayern kennengelernt, der hat sich mit 17 seine erste Corvette gekauft. Begleitetes Fahren mit seinem Vater mit der Corvette.
Geil.
Also ich hab solche Leute, ich habe natürlich auch Corvette-Mädels, also Frauen, die Corvettes fahren. Und ich habe in den USA dann auch Leute, 2 Zwillingsbrüder kennengelernt, Don und Ron. Die sind, ich müsste es nochmal nachrechnen, aber in ihren 80ern und fahren immer noch die Corvettes, eine C1 und eine C2, die sich gekauft haben, als sie 18, 19, 20 waren.
Wahnsinn.
Also ich habe da schon versucht, da irgendwie das ganze Spektrum zu finden. Klar, schwerpunktmäßig sind es jetzt halt Männer, keine Frage, aber was so die Geschichten angeht und auch die Altersstruktur, habe ich versucht, da abwechslungsreiche Personen zu finden, die da irgendwie teilnehmen können. Manchmal sind es auch spannende Autos, zum Beispiel das Auto, das mal Neil Armstrong gehört hat, die C2.
Ah, cool.
Da geht es mehr um das Auto als weniger um den Typ. Da geht es mehr so, also es geht um das Auto und wie er das Auto bekommen hat und was er damit gemacht hat. Eins der ganz großen Highlights.
Klar, gut, für in mich, Amerika das, ja erst recht.
Ich habe das Auto wirklich auf dem Space Shuttle Runway vom Kennedy Space Center fotografiert.
Hat er, mal ganz blöd, weiß man das? Musste er das Auto damals kaufen oder war es damals schon Marketing?
Nee, der hat es gekauft.
Okay.
Das war noch vor den Zeiten, als die Astronauten für $1 im Monat oder im Jahr eine Corvette bekommen haben.
Das gab es also auch.
Das gab es, später. Das
ist ja nachvollziehbar irgendwie.
Das waren dann ja auch so irgendwie so besondere Corvettes, die waren irgendwie Gold mit schwarzen Streifen. Ja. Irgendwie so. Nee, das war seine persönliche Corvette und der hat auch hinten, also ein C2 Coupé und der hat hinten drin, da sind ja keine Sitze, hatte der hinten drin zwei so Metallkugeln mit Löchern reinschrauben lassen, um einen Kindersitz zu befestigen.
Ah, okay.
Das heißt, Neil Armstrong ist mit seinem Sohn da hinten drin durch die Gegend gefahren und der jetzige Besitzer kennt den Sohn und der hat ihm das bestätigt, die Geschichten, dass die da hinten drin gesessen sind und durchs halbe Land gefahren sind in der
C2. Ja, stark. Ja, ich finde, ich habe mich ja auch noch mal ein bisschen vorbereitet und mir ist dann auch noch mal so bewusst geworden, klar, auf meiner Corvette steht ja nun auch 70 Jahre Corvette drauf, aber diese Tradition, die verschiedenen Baureihen und auch diese, ich sag mal, dann auch aus heutiger Sicht sehr ikonisches Design, also auch einer C1, einer C2 aus meiner Sicht genauso und eine C3 im Coke Bottle auch wenn man jetzt über das Auto sicherlich streiten kann, aber du hast jetzt diese 70 Geschichten auch im Kasten, oder?
Ich habe mehr wie 70 Geschichten im Kasten.
Okay.
Ich möchte noch einmal kurz nach L.A., weil ich da noch mal ich war im November letzten Jahres in L.A., in den USA, ich war in Kalifornien, in Vegas und in Florida und habe einen Herrn getroffen nördlich von Los Angeles und sein Auto, eine C1, war zu der Zeit in der Werkstatt. Ja, man musste einfach was dran schrauben, war komplett zerlegt.
Okay.
Ich habe gesagt, ich komme trotzdem vorbei. Wir haben Bilder gemacht in der Werkstatt, haben das Interview gemacht und ich habe gesagt, ich habe noch mal vor, nach Kalifornien zu kommen.
Als i-Tüpfelchen.
Dann mache ich die Story mit ihm. Ja. Und das habe ich dir vorher schon gesagt, als wir uns unterhalten hatten. Eventuell mit etwas Glück treffe ich noch Jay Leno. Also mit dem bin ich in der Tat per Mail hier und da in Kontakt. Der hat auch ein Bild von meiner Corvette bei sich in der Garage hängen. Und ich hoffe, das wird noch funktionieren, dass er da Teil dieses Projekts sein kann.
Cool.
Das wäre natürlich grandios, versprechen kann ich nichts. Aber ich habe auch so über 70 spannende Geschichten und jede Menge Fotografien.
Wenn du dann durch die USA reist quer und durch, gut, Deutschland ist überschaubar, wie finanziert sich so ein Projekt? Das muss ja ein Schweinegeld kosten.
Ja, also ich hab jetzt keine Sponsoren, die ich vorher angepumpt habe. Ich habe für mich gesagt, ich möchte das Projekt für mich umsetzen. Nachdem ich gemerkt habe, dass das funktioniert, nachdem die Leute was zu erzählen haben, war ich super motiviert und habe gesagt, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding, das ich jetzt einfach für mich mal durchziehe. Und dann schaue, ob sich nachher, ich habe immer gesagt, wenn sich die zwei, ich war zweimal drüben, wenn sich die zwei USA-Trips refinanzieren lassen durch das Buch, bin ich super happy.
Ja.
Sieht momentan auch danach aus, also ich bin mit dem Motorbuchverlag im Gespräch, das sieht auch zu 95% wird es so sein, dass wir zusammenarbeiten, aber ich habe das erstmal aus eigener Tasche vorfinanziert.
Ja, klar.
Krass. Ich war auch allein drüben, also ich habe versucht auch noch irgendwie jemand mitzunehmen, ich habe viele Freunde, die beruflich sehr eingespannt sind, familiär, war dann einfach schwierig und war dann da drüben und ich habe beim ersten Trip in 13 Tagen 18 Leute getroffen und im zweiten, jetzt im September, waren es ähnlich. Also da waren es auch in zwei Wochen, in 14 Tagen irgendwie 16, 17 Leute und habe da jeweils zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer hinter mich gebracht.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt es irgendwas, ich meine, wir haben ja ein paar Leute, die das jetzt auch hören, gibt es irgendwas, was du noch brauchst, irgendwas, was noch wichtig wäre, irgendwas, was dich dabei noch unterstützen kann? Außer bedruckte Scheine.
Also ich habe auf meiner Webseite, die du auch verlinkt hattest, auf Facebook, kann man mir auch seine E-Mail-Adresse zuschicken und sich praktisch vormerken lassen für das Buch. Mhm. Wenn auch jemand Interesse daran hat, da als Sponsor irgendwie mit einer Anzeige oder mit einer Nennung in dem Buch dabei sein möchte, gern, wenn es thematisch passt. Mhm. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Leute einfach Interesse haben, das vorbestellen oder mir ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen. Wie gesagt, wenn das klappt mit dem Motorbuchverlag, dann werde ich auch versuchen, selber Vorbestellungen einzusammeln, weil ich dann, wenn ich sage, ich habe irgendwie 300, 400 Leute, die das Buch haben möchten, dann kriege ich da einen super guten Preis. Also das ist schon für Vorteil für alle, die da irgendwie Interesse daran haben. Ich werde auch diverse Corvette-Clubs und so weiter anschreiben, wenn ich genau weiß, mit wem ich zusammenarbeite. Das wird sich nächste Woche entscheiden. Okay. Aber Stand jetzt, ich habe die Leute zusammen, ich habe die ganzen Reisen hinter mich gebracht. Der Verlag wird mich unterstützen beim Thema Übersetzung. Also es wird eine deutsche und eine englische Variante geben.
Also Content hast du genug gesammelt. Ich habe ja Bilder von dir bekommen, weil ja eins unserer Podcast-Türchen C3 war. Und dann habe ich dich gefragt, ich wusste natürlich, du wirst wohl welche haben. Und dann habe ich halt sensationell schöne Bilder von dir bekommen, die du ja alle selber gemacht hast. Und eben auch von also da merkt man alleine, wenn man dich jetzt fragt, hast du ein paar Bilder von der C3, dann ist jedes Auto extrem unterschiedlich, nicht nur die Farbe, sondern eben Modelljahr, Chromstoßstange, Kunststoffstoßstange, das Jubiläumsmodell, was Jens angesprochen hat, was er cool findet, den zweifarbigen, total cool. Und das ist eben nur ein Modelljahr. Ich meine, das ist ja bei allen anderen auch so, dass es da ja eine unheimliche Variabilität gibt. Das heißt, das Buch an sich wird dann ja auch wahrscheinlich ein ziemlich buntes Buch sein, ne? Also einfach durch die unglaublich vielen verschiedenen Autos, ne?
Du hast die verschiedenen Autos, die natürlich alle unterschiedlich lackiert sind. Es ja. gibt relativ viel gelbe Autos, ist mir aufgefallen.
Okay.
Wieso auch immer. Also so einen Gelbschwerpunkt wird es geben. Aha. Aber es sind natürlich alles unterschiedliche Locations.
Ja.
Das heißt, ich war letztes Jahr im Sommer hier in Hamburg und habe hier 4 oder 5 Leute getroffen, alle in einer unterschiedlichen Location. Ja, in den USA natürlich das Gleiche. Das heißt, ja. die ist definitiv abwechslungsreich.
Ja. Ich habe ja einige Bilder davon schon gepostet und auch gesehen. Du hattest ja Bilder gemacht auf der Reeperbahn. Ich musste da lachen, weil ich dir das vorhin erzählt habe. Ich habe ja hier nochmal so eine Automotorsport dabei, bei der ich nachher nochmal was darüber erzählen möchte. Und da ist eine Anzeige drin von Rolex. Und auf der linken Seite steht dann, wo man damals 1974 eine Rolex kaufen konnte. Und Jens, du wirst dich daran erinnern, es gab einen Wempe, ja, auf der Reeperbahn. Ja? Also es gab einen Wempe auf der Reeperbahn. Man müsste sich das heute vorstellen, was da wohl drin los war, wie viel Kohle da reingestragen wurde und Uhren rausgetragen wurden, war ganz blöd. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Oder Jens, heute und so ein Bild so von dem Wempe und da vorne eine fette Karre?
Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, der Hans Kroll, der alte Sattler, hat mir mal erzählt, dass er da irgendwie, hat er sich mal eine Uhr bestellt bei Wempe und hat dann auf dem Kiez nebenbei dann irgendwie Stühle und Barocke abgeholt, die er da, wo waren die denn auf dem Kiez?
Also auf jeden Fall, wenn du jetzt von Stadteinwärts dahin fährst auf der rechten Seite, wenn ich mich nicht irre, und dann so in dem ersten Drittel auf der rechten Seite. Also, ja. So. Und auf jeden Fall auch eine coole Kulisse, aber ich fand es halt cool, weil ich gesehen habe, klar, also logischerweise kennt man die Fotoplaces irgendwie, kennt man dann in Hamburg. Ne? Das ist ja auch eins in der Hafen City, in der Brücke, da wo die Space Car fotografiert ist. Und ist ganz interessant, weil die Hörer jetzt auch sehr stark in den letzten Wochen darauf reagiert haben. Wir haben ja ein bisschen mehr auch über das Thema Corvette geredet, einfach dadurch, dass ich eine gekauft habe. Das ist auch so sehr polarisierend. Also es gibt einige, die eben der Meinung sind von Jens, so dieses Thema Sportwagen, so naja, wir foppen uns ja sowieso mit dem Thema immer so ein bisschen gegenseitig, aber ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass beispielsweise auch, kannst ja mal gleich erzählen, was du hast, dass das auch ikonische Oldtimer sind. Also ich sag mal, wenn du auf einem Treffen eine C1 siehst zum Beispiel, hui, was für ein, ich sag mal, besonderes und auch sehr eigenständiges Auto das damals war. Ne? Kannst du auch mit nichts gleichsetzen. Kannst du auch eigentlich, sorry, also wenn das ein Sportwagen ist, okay, aber eine C1 hat ja beispielsweise mit einem Porsche oder so wenig zu tun.
Nee.
Ne? So, ne? Und es ist einfach für sich stehend ein toller, in Anführungsstrichen, Oldtimer. Und die ersten, das wissen ja wahrscheinlich, eine wird es wissen, andere nicht, die ersten Corvetten waren ja 6-Zylinder. Und dann, glaube ich, ab 56 oder 57, ab wann gab es nur noch 8-Zylinder dann? Es gab dann ja auf einmal nur noch 8-Zylinder.
Ja, das könnte...
Ich glaube, die ersten 2-3 Jahre oder so gab es noch 6-Zylinder.
Blue Flame
genau.
hieß der Motor.
Genau. Und trotzdem sind das eben besondere Autos. Aber wie bist du zu diesem Enthusiasmus US-Car bzw. dann Corvette gekommen?
Also ich war schon immer, seit ich Kind war, irgendwie autoaffin. Mhm. Ich meine, ich komme aus der Stuttgarter Gegend. Meine Oma hat in Zuffenhausen gewohnt. Mhm. Da kommt man nicht umher, dass man irgendwie Autos toll findet. Mhm. Und ich habe dann, als ich einen Führerschein hatte und so weiter, als das Thema Auto einfach auch konkreter wurde, habe ich einfach festgestellt, so 60er Jahre Amis V8 fand ich einfach total geil. Speziell den ersten Generation Camaro. Also ich hatte dann so irgendwann so eine Top 3, eine C2. 67er Camaro, 68er Charger. Mhm. Das war so das, was ich irgendwie total geil fand.
Das können
total
viele nachfühlen.
Ja, und dann, wie das Leben manchmal so spielt, das persönlich ein Schicksalsschlag in der Familie. Mein Vater ist leider recht früh verstorben. Dadurch war dann so ein bisschen Geld da. Und meine Mutter hat gemeint, so jetzt könnte man sich ja überlegen, ob man sich irgendeinen Traum erfüllt. Ja, und hat nicht finanziell nicht für einen Charger oder für eine C2 gereicht. Dann hatte ich, das war 2009, 2010, hatte ich einen 67er Camaro. Ja, das war so mein erster Ami war. Mhm. Nicht original, aber hatte viel Leistung, war laut, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. So, dann ging die Jahre so ins Land. Das mit der Thema mit der Fotografie hat sich bei mir nebenberuflich so weiterentwickelt. Das heißt, war da auch ein bisschen mehr Geld da, dass ich in dieses in das Spaßhobby investieren konnte. Und dann hatte ich irgendwann mal einen 67er Camaro, einen 64er Impala Cabrio und einen 72er Ford Van.
Genau. Bevor du weiter erzählst, kurz einsteigen. Du hast mir vorhin ein Bild gezeigt von dem 64er Impala. 64er Impala ist ja auch so ein, ich sag mal, ein Auto, was zumindest mal in der Automobilwelt irgendwie wichtig ist und in der Popkultur erst recht. Du sagst, der hat ein Luftfahrwerk, aber was hast du mir erzählt? Woher kommt das Auto?
Das Auto wurde 1964 in Stuttgart erst zugelassen. Hat sich ein Stuttgarter Tankstellenbesitzer damals neu bestellt, wurde in den Niederlanden gefertigt. Typisch schwäbische Ausstattung. Es war ein SS mit dem großen Motor, aber bis auf das Verdeck alles andere manuell. Handkurbel, Sitzverstellung, keine Klimaanlage. Also war es schon so ein bisschen eine Sparvariante.
Aber in den Niederlanden wurden diese Autos gebaut, also montiert wahrscheinlich, ne?
Also so, ich war natürlich nicht dabei, so genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es ein Europa-Modell das war, okay. Das in den Niederlanden gebaut wurde mit KMH-Tacho. Und so weiter.
Ich frage mich halt, also ich wusste gar nicht über die Existenz solcher Fahrzeuge, dass 64 so ein Impala Cabriolet in Deutschland zugelassen und dort gefertigt. Naja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Und dann hast du mir gezeigt, ja?
Dann hatte ich die drei Autos.
Ja.
Genau. Und das war eigentlich immer über meine finanziellen Verhältnisse. Aber ich habe für mich immer gesagt, solange ich, wenn ich eine Rechnung aus der Werkstatt bekomme, weil ich habe keinen Platz und keine Zeit und auch nicht das Know-how, dass ich selber schraube, und solange sich die Rechnungen immer verflüssigt haben, wenn man den Zündschlüssel rumgedreht hat, war alles gut. Mhm. Und dann waren irgendwann mal alle drei Autos in der Werkstatt. Die
verflüssigt aber auch nur in deinem Kopf.
Ne? Nur im Kopf, ja. Natürlich. Das Geld auf dem Konto verflüssigt sich und genau, nur im Kopf. Dann waren mal alle drei Autos in der Werkstatt. Der Van, das Cabrio und der Camaro. Und ich hatte da schon ein paar Monate darüber nachgedacht, mich zu verkleinern. Und da war dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hat es ein paar Jahre Spaß gemacht, jetzt muss ich mir nach was anderem umschauen. Und dann stand zufällig bei den Jungs von meiner Werkstatt eine blaue C2 im Showroom von dem Kunde. Und habe ich zum Sönke gesagt, so heißt der Chef von dem Laden, habe ich gesagt, hey, was muss ich denn investieren?
Übrigens eine Wahnsinnswerkstatt, die meisten USK-Freunde und auch Hörer von uns, die USKs haben, kennen, USCW, ne?
Ehemals USCW, jetzt heißen sie Detroit Performance Technologies, weil beiden okay. Besitzer haben sich ja auseinanderdividiert.
Okay.
Sind genau, also jetzt DPT heißen die kurz. Und er hat mir dann gesagt, was man investieren muss. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Camaro und den Impala zu verkaufen und mich auf die Suche zu machen nach einer C2. Hatte dann auch recht konkrete Vorstellungen.
Also konkrete Vorstellungen bei einer C2 ist ja schon lustig, weil, also ich habe jetzt nicht Immobile geguckt, aber wenn ich jetzt Immobile nach einer Corvette C2 gucke, die in Deutschland angeboten wird, wie viel gibt es dann? 5? Vielleicht.
Vermutlich, so. Ja.
Ich hab schon und dann kommt einer mit konkreten Vorstellungen, ist auch interessant. Aber
ja, ich hatte halt ein paar Farben, die ich nicht wollte.
Okay.
Ich wollte ein paar Ausstattungsvarianten und ich wollte sie, wenn es geht, möglichst unrestauriert. Mhm. Weil ich mit den anderen beiden Autos, die waren halt restauriert, mal mehr, mal weniger gut, hatte ich halt so die Erfahrung gemacht.
Ist bei diesen Autos ja normal. Jens ist ja auch immer ein Riesenfan von unrestauriert.
Ja, aber bin ich auch.
Fast unmöglich, ja.
Ja, ich bin mittlerweile auch ein ganz großer Fan von Patina. Also unrestaurierte Autos, auch im Innenraum, finde ich super spannend. Ich habe mir dann mit dem Sönke in Holland eine angeschaut, laut Verkäufer super restauriert, etc. pp. Schlussendlich hatte der Radstand rechts zu links irgendwie 3 cm Unterschied und der Rahmenknick. Ja. Zum Glück hatte ich einen Sönke dabei, mir wäre das vermutlich nie aufgefallen.
Nee, ich hätte die 3 cm auch nicht gesehen.
Aber. So, der hat dann rechts geguckt, links geguckt und hat dann zu dem Verkäufer gemeint, er soll mal einen Meterstab besorgen. Und dann hat es wahrscheinlich einfach im Abstand zum Kotflügel gesehen. Ja. Hab dann in Europa nichts gefunden, was mir irgendwie getaugt hat und habe dann angefangen, auf Craigslist in den USA zu suchen.
Mhm. Und hab dann Craigslist, für unsere Hörer, die das nicht wissen, Craigslist ist im Grunde sowas wie eBay Kleinanzeigen in Amerika, bei der es tatsächlich interessant ist, weil da wirklich die Privatleute ihre Kisten quasi meistens örtlich zeigen. Und das ist auch das Entscheidende bei Craigslist. Ihr könnt Wochen verbringen mit Craigslist, weil ihr müsst halt die verschiedenen, da reicht auch nicht Bundesstaat, sondern man muss quasi immer Umgebung, ähnlich wie bei eBay Kleinanzeigen auch, nur noch, dass es Amerika einen Ticken größer ist als Deutschland. So, das war die Wasserflasche. Auf jeden Fall Ja, so viel zum Thema Craigslist und dann hast du da angefangen zu suchen.
Okay. Genau, hab dann, wie du sagst, einen Ort eingegeben und was ich suche, den nächsten Ort und hab dann da eine Corvette gefunden, die in der Nähe von Denver stand. Mhm. Und da stand irgendwas von Serie Nummer 6, Pilot Car und so weiter und so fort. Ich habe mir das durchgelesen, fand die optisch ganz nett, habe aber nicht genau verstanden, was die mir da erzählen wollen. Und habe den Link dann dem Sönke geschickt. Der hat dann nur zurückgeschrieben, oha, sehr interessant, er funkt mal seinen Kontakt an. Also er hat einen Freund in den USA, der ist hauptberuflich Polizist, kennt sich super gut mit Autos aus und die machen öfters dann zusammen da Geschäfte. Also der fliegt dann hin, schaut sich die Autos an. Unterstützt beim Shipping und so weiter und so fort. Schlussendlich ja, ist dann so, dass es ein Pilot Car heißt nichts anderes wie Vorserienfahrzeug.
Also heißt nicht, dass das ein Pilot gefahren ist?
Nee.
Mal so ganz blöd, weil nein, wenn man das genau, so liest, könnte man das denken.
Pilot Car, ja, Vorserienfahrzeug, das heißt, wir haben dann angefangen, uns alle Seriennummern, die an dem Auto zu sehen waren, zuschicken zu lassen als Foto, weil wir natürlich checken mussten, okay, ist das wirklich so? Ist das die Seriennummer 6 von 1966? Behaupten kann man viel. Ja, habe dann die Bilder, die ich hatte, einem Spezialisten in den USA zugeschickt, von der NCRS, der National Corvette Restoration Society oder so ähnlich.
Ja, kenne ich. Also.
Und der hat mir dann bestätigt, okay, das sind die korrekten Tags, die da drin sind, da wurde nichts irgendwie gefeilt, geschliffen und so weiter und so fort. Hat mir auch gesehen, dass das Auto im Originalzustand ist. Also das hat vor 10 Jahren mal einen neuen Lack bekommen in der Originalfarbe, aber Motor, Interieur, wenn man drunter schaut, ist halt ein Originalfahrzeug, das noch nie restauriert wurde. Das heißt, man kann da auch relativ schnell sehen, dass an dem Motor zum Beispiel, wo die Seriennummer zu finden ist, dass da noch nichts gefeilt wurde. Und ja, war dann alles super spannend. Von dem Tag, an dem ich das Auto gefunden habe, bis zu dem Tag, wo ich mich dafür entschieden habe, das zu kaufen, verging, glaube ich, eine Woche.
Ja, zum Glück. Wenn es länger gewesen wäre, hättest du das Auto nicht gekriegt, glaube ich.
Ja, wir haben dann, ich saß dann nachts beim Sönke im Büro und wir haben uns das Auto per WhatsApp-Video und so weiter dann vor Ort angeschaut. Also der Kontakt ist da hingeflogen von San Francisco nach Denver, haben uns das Auto angeschaut. Ich habe das Geld überwiesen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie das All-In beim Poker.
Ja.
Also ich habe so in die USA geschoben.
Hatte ich neulich auch die Situation.
Dann war das Geld drüben. Dann war das Auto irgendwann am Hafen. Und dann kam der Lockdown.
Ach scheiße, ja.
So, war Anfang 2020, März, so um den Dreh rum. Ich hatte so 2-3 recht schlaflose Nächte. Sowas macht man natürlich nicht. Also ich mache sowas nicht ständig, dass ich drüben ein Auto kaufe und dann Lockdown.
Naja, wenn das Geld schon mal weg ist. Ne?
Ja, genau. Das war das.
Und dann so ein Lockdown kommt.
Ja. Sönke war total entspannt. Schlussendlich hat es auf den Tag genau, also ich habe das Geld überwiesen und auf den Tag genau 3 Monate später stand das Auto dann in Weinstadt vor der Werkstatt. Okay. Also es ging noch, war alles entspannt.
Okay.
Und auch die Shipping-Costs waren noch in einem völlig vertretbaren Rahmen.
Okay, ja, die sind ja dann zwischendurch nochmal richtig hochgegangen.
Ja, das war noch davor. Ja. Also das war dann, der Transport mit dem LKW von Denver an die Westküste hat mehr gekostet als der Transport mit dem Schiff nach Holland.
Ach krass.
Ja.
Also aber von der Westküste sogar?
Ja.
Ist ja sogar noch teurer als
Ostküste. Also in dem Two-Car-Container, also waren nur 2 Autos drin.
Okay.
Also nicht übereinander gestapelt, sondern nur 2. Da war das Auto hier und dann wurde es bei mir recht schnell ziemlich nerdig, ja, weil ich dann angefangen habe, selber anhand von Indizien wollte ich kontrollieren, stimmt dieses Vorserien,
stimmt diese Geschichte,
stimmt dieser Fakt. Und ich habe daheim so eine Excel-Tabelle mit, ich weiß nicht wie vielen Zeilen, mit Date-Codes von Fensterscheibe, Lichtmaschine
Gott.
Und so weiter und so fort. Habe ich mir einfach rausgeschrieben und ja, habe ich gesagt, ziemlich nerdig und bin aber dadurch sehr schnell recht tief in die Corvette-Thematik eingetaucht. Und das war die Initialzündung dann auch für dieses Foto-Buchprojekt, das ich dann gestartet habe. Also wäre das jetzt nicht so ein spezielles Auto,
könnte sein,
wäre ich vielleicht gar nicht so tief da rein gestolpert.
Ja.
Ja, und wie gesagt, von den Indizien, man kann sowas nicht zu 100% beweisen, weil es für diese Autos keine Bestellung gab. Das heißt, die Vorserienfahrzeuge wurden von GM gebaut.
Klar. Als Versuch quasi, bestimmte Kombinationen auszuprobieren.
Genau, manche gingen an GM-Mitarbeiter, manche wurden verschrottet. Wenn man zum Beispiel 66 haben sie ja den 427er zum Beispiel mal den Big Block verbaut. Ja. Da haben sie bestimmt auch 1-2 Vorserienfahrzeuge mit dem Motor verbaut und haben dann da, keine Ahnung, 100.000 Meilen drauf gespult. Den verkauft man natürlich nicht. Aber dadurch gibt es keine Kundenbestellung. Und dadurch gibt es auch nichts, was man
keine irgendwo Dokumentation. Im Archiv.
Genau, ja. Es gibt da USA-Zig-Spezialisten und Freaks, die in alten Dokumenten recherchieren und so weiter, dann gibt es einen, da kann man einen Shipping Data Report anfordern. Das heißt, du schickst ihm deine Seriennummer und er guckt, wann das Auto wohin ausgeliefert wurde. So Seriennummer 1 bis 9 von 66 gibt es keine.
Ah,
weil ja, die natürlich, es gab keinen Kunden.
Heißt aber auch, wenn es keine für dein Auto gibt,
genau,
bedeutet das eigentlich umso mehr, dass es eine Pilot Car ist.
Genau. Ja, so. Und dann gibt es noch so zwei, drei Fakten, die haben von 65 auf 66 die inneren Kotflügel leicht abgeändert. Und der 66er Jahrgang startete im September 65.
Wie das immer so ist bei den Amis, ja.
Mein Auto wurde gebaut am 9. Juli 65, also einige Wochen vorher, und hat handgefertigte Innenkotflügel. Weil die finalen Formen für die Kotflügel vermutlich noch nicht zur Verfügung standen. Aber man sieht ja, die Fiberglasmatten und so weiter, das wurde handverklebt.
Okay.
Das ist ein Pilot-Car-Fact. Und dann hat der Motorblock die Gussnummer fürs 65er Baujahr, aber die Seriennummer vom 66er Baujahr. Also da gibt es ein paar so...
Okay, so ein paar Indizien, ne?
Ein paar so Indizien, die einfach, wo man einfach sieht, okay, das passt. Natürlich passen die Seriennummer 6 Motorrahmen, Chasse und so weiter, das passt natürlich auch alles zusammen.
Jetzt wissen die Hörer vielleicht noch, wie eine C2 aussieht, aber erzähl nochmal, wie deine genau aussieht. Also welche Farbe hat die?
Laguna Blue.
Okay.
Das es ist ein dunkles Blau und je nachdem, wie die Sonne drauf stand, so ein Blau-Grün. Das ist eine ganz interessante Farbe, war 66 aber nicht so beliebt. Gab es nur, also die haben, ich glaube, 25.000 Corvettes gebaut in dem Jahr und 2.500 gab es in der Farbe.
Okay.
Ja. Und die Farbe gab es nur 66.
Okay.
Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das war die Serie Nummer 6, ein Smallblock-Auto, die Farbe gab es nur 66. Es könnte sein, dass es das erste Smallblock-Cabrio ist, das jemals in dieser Farbe produziert wurde.
Ja, möglicherweise, ja.
Möglicherweise.
Ja. Also macht's, ist ein Cabrio?
Genau, ein Cabrio hat das Auto, wenn du das damals neu gekauft hast, ohne Extras knapp $4.000. Das Auto hat Extras im Wert von ca. $1.000 verbaut. Also es hat einen Hardtop, Ledersitze.
Das Hardtop ist auch noch dabei?
Hardtop ist noch dabei.
Ja, cool.
Ja, sieht auch ziemlich geil aus mit dem Hardtop.
Ja, ist nochmal, ist halt das Coole daran ist, der sieht ja anders aus als natürlich logischerweise das Coupé. Ja. Coupé weiß ja jeder, gab ja Split Window und das Große.
Gibt es auch eine Printanzeige von GM aus der Zeit, wo sie eben ein Cabrio mit dem Hardtop zeigen und da steht sowas drunter wie, für viele Leute ist das schönere Coupé. Also die haben da bewusst auch damit gespielt. Wie gesagt, Ledersitze, elektrische Fensterheber.
Heißt Ledersitze bei dem Auto wirklich Ledersitze?
Ja.
Also Leder? Also Leder? Echtes Leder? Okay.
Leder. Sidepipes, also den Side-Exhaust.
Also Abwerk, Sidepipe tatsächlich.
Sidepipes, genau. Den 350 PS-Motor, Standard waren 300. Dann gab es den 350, war der stärkste Smallblock in dem Baujahr. Und dann kam der Big Block. Und was noch? Ja. Genau, so sieht das Auto aus. In dunkelblau, also die Innenausstattung ist dunkelblau. Finde ich sehr schön. War auch eine der Farben, die ich so auf meiner Liste hatte. Also ich wollte keine rote, ich wollte keine schwarze. Wobei schwarz die seltenste Farbe wäre.
Ja, gut, aber ja, wäre ja auch nicht meins. Also für mich wäre so eine typische Metallic-Lackierung. Und dann, ehrlich gesagt, die Kombination, die du gerade angesprochen hast, die ist bei so einem Auto schon ein klassischer Traum einfach, ne? Ja, cool, schönes Auto. Also muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie Jens das sieht, so ein Auto, wenn du da mal verkaufen möchtest, so ein Auto wäre auch was für die Garage 11. Boah, so eine C2 in so einem tollen Ton mit dunkelblauem Leder und so.
Nö.
Warum nicht?
Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so ein 60er-Jahre-Fan eigentlich. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt.
Ja, dann wird es schwierig. Wenn man kein 60er-Jahre-Fan ist, wird es mit dem Auto natürlich schwierig.
Meinst du, dass es ein Garage 11-Auto ist?
Also ich finde, ja, mal davon abgesehen, es gibt natürlich, am Ende gibt es natürlich US-Car-Händler, die sich mit dieser Thematik einfach mehr beschäftigen.
Da schicke ich die Leute immer hin.
Ja, was ich kann ich verstehen, aber ich finde, ich finde ganz persönlich, aber nochmal, das ist ja dein Bier, ich würde mich so einer Thematik immer dann öffnen, wenn das Auto eine gewisse besondere Geschichte ist. Und,
das ist einfach, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über Corvette. So eine C3 im Pacecar-Design, ja? Die stelle ich hier sofort hin. Oder auch eine ich habe ja eine ZR1 hier verkauft. Aber eine C2, das ist nicht so, hier steht ja auch kein 190 SL oder sowas. So.
Da hast du recht, also das verstehe ich.
Das ist so, gefühlt ist das nicht Garage 11. Und Garage 11 besteht ja nur aus meinen Gefühlen.
Ja, 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 das ist schon
klingt sehr romantisch.
Auto, ich gucke mir ein Auto an, frage mich, ist es Garage 11? Und wenn ich nicht das Gefühl habe, bei der also das heißt gar nicht, dass das Auto vielleicht sogar hübsch ist oder ich sogar sagen würde, wow, in der Farbe und so, geil, hat irgendwas oder ist sexy. Ich meine, die C2 ist ja ein sexy Auto, muss ich drüber sprechen. Erst recht als Split Window, als Coupé, also ist ja, da steht man davor und sagt, wow, das ist ja schon ziemlich cool. Aber es ist irgendwie gefühlt, passt es hier nicht rein.
Was ich bei der C2 so besonders, also es gibt ein paar Dinge, die ich besonders schön finde. So diese Integration der Heckleuchten zum Beispiel, finde ich unheimlich schön, wie die so tief sitzen und rauskommen. Aber was ich am aller coolsten finde, es erinnert mich immer, ich weiß nicht, vielleicht kommst du drauf, wie das hieß. Die vorderen Scheinwerfer sind ja Teil der Karosserie und drehen sich quasi dann raus. Bitte?
Drehscheinwerfer.
Ja, ich nenne sie, ja, genau. Klappscheinwerfer würde ich sie schon nicht nennen, weil Klappscheinwerfer klappen aus. Die hier drehen sich ja und ändern ja quasi dann so leicht
mit
die
Unterdruck oder Karosserie vor. Elektrisch, also kommt aufs Baujahr an.
Okay.
Ja, also ist gewechselt worden damals. Meine sind elektrisch.
Ja. Und es gab damals mal Autos von, ich weiß nicht, ob du das kennst, von, ich glaube, die waren die von Hot Wheels, wo du quasi vorne hat sich die Front in Unfall gedreht. Weißt du, wie ich meine?
Kenn ich.
Also die waren heile und du konntest damit irgendwo gegenfahren und dann haben die sich gedreht und haben dann die Unfalloptik gehabt. Kannst du dich erinnern?
Ja. So ähnlich mit der C2 auch. Wenn die Klappscheinwerfer hochgehen, sieht es einfach scheiße aus.
Sagst du so. Kleiner Funfact, ich weiß nicht, ob du das bei dem Auto mit dem Motor merkst, aber ich kann mich halt noch daran erinnern, wenn du mit einem Mazda MX-5 auf der Autobahn 140 fährst oder auf der Landstraße und du machst die Klappscheinwerfer raus, merkst du das im Wind. Also du merkst, dass der Wagen mehr Leistung braucht. Also wie krass so ein Ding dann plötzlich, du fühlst das, ja, dass die ausgeklappt sind.
Ich fahre nicht so oft nachts, weil es einfach nicht so schön aussieht mit den Scheinwerfern, deswegen...
Ja,
hat Spaß.
Ja, du hast ja recht. Also man muss halt eins sagen, bei dem Karosseriedesign sind die Frontscheinwerfer quasi genau weggedacht. Ja, also ja, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin
ja auch so, gab es ja einige Autos hier, Tornado und Mercuries und wo Dodge Charger und so weiter, wo die Scheinwerfer einfach nicht da waren.
Ja. Richtig, wo
und
die
dann genau. Auf Knopfdruck. Also das erste Auto, was es hatte, war ein auch ein US-Auto, ein Quad 812.
Stimmt, mit diesem, das ist die Wahnsinn. Ja, so ein Ding habe ich mal in Natura gesehen und habe gesagt, das gibt es ja tatsächlich. Weil du, wenn du das siehst, denkst du, dass das nachträglich gemacht wurde. Mhm. Weil das ist ein Auto aus den 30er Jahren, ja, stimmt's? 40er, 30er?
Ende der 30er mit freistehenden Kotflügeln.
Genau.
Und mit so einem, das ist Art Deko-Design, das Auto.
Ja, total.
Und zwar, wenn man die Kühlermaske oder, ja, wenn man jetzt, hinten stehen will, ist so die Kühlermaske und es geht so nach hinten und hast dann die Auspuffrohre an der Seite und das, die Verkleidung ist so ganz geradlinig, so Streamline-Design, so wie die haben ja auch, die Amerikaner hatten ja auch damals so Lokomotiven, so
ja, Streamline,
genau so ein Design und die Kotflügel sind ganz geschlossen bis nach unten, ist ein so und denkst ja, okay, jetzt Auto hat keine Scheinwerfer. Hat er aber und zwar, der hat eine Art Klappscheinwerfer auch schon gehabt und das ist somit das erste Auto, was, ist nicht das erste Auto, was das hatte, aber das erste Auto, was so in Serie produziert worden ist, wo so ein Klappscheinwerfer drin ist. Ne?
Genau, genau. Und es sieht eigentlich, wie gesagt, wenn man das sieht, ich weiß nicht, ob du es von hier erkennen kannst auf dem Handy.
Ja,
krass. Es ist eben, wenn man sieht, glaubt man gar nicht, dass das damals schon so gebaut wurde. Ja, abgesehen davon, dass das Auto insgesamt auch durch den Grill, der so rumgeht und so, wie du schon sagst, so Art Deco, ganz ehrlich, ja. Das sind... Design
Meilensteine,
absolut.
Tja, und das ist die Corvette nicht.
Ach doch, 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 doch. Doch. Wir kommen ja gleich sowieso nochmal zu. Aber nochmal zurück zu deinem Buch. Ich hatte dann ja ein Bild, was ich irgendwie favorisiert habe, war eins auf einer...
Und die C2 ist auch Kunststoff, ne?
Ja, 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 auch Kunststoffkarosserie. Das haben die durchgezogen.
Ja. Das favorisierte Bild von mir war eine C3, die auf einer Airbase fotografiert war. Was steckte da für eine Geschichte dahinter?
Das war der, ich habe überlegt, die dritte Person, die ich im November getroffen hatte.
Mhm.
Ich bin an einem Dienstag gelandet, hatte dann so einen halben Tag, um mich da irgendwie so grob an den Jetlag zu gewöhnen und habe den dann Donnerstag morgens getroffen. Und das ist eine weinrote C3 Und der hat sich das Auto gekauft, als er damals in den 70er Jahren, ich müsste es 73, 74, es ist eine Chrombumper, hat er sich das Auto gekauft, als er frisch aus dem Vietnamkrieg zurückkam. Mhm. Und ich hatte natürlich den übers Forum erreicht und habe mit dem geschrieben, so, wo können wir die Bilder machen? Und hat er gemeint, weil er Vietnam-Veteran ist, meinte, ja, es gibt hier eine Airbase, die wir nutzen können, Rechte von der Airbase, und zwar die Airbase El Toro.
Ah ja.
El Toro in Kalifornien. Jeder, der Independence Day von Roland Emmerich schon zwei, dreimal geschaut hat, das ist der Stützpunkt, auf dem Will Smith stationiert war und der dann zerstört wurde von den Aliens. Daher kannte ich das. Der schrieb mir El Toro.
Hast du ihm gesagt, sag mal, wie ist er wieder aufgebaut? Den haben doch damals
die Aliens zerstört.
Können wir denn da wirklich Bilder machen?
Ja, das war echt witzig. Und Großteil der Airbase ist mittlerweile Wohngebiet. Und es gibt noch einen Teil, der eben aus mehreren Hangars besteht und ein bisschen Landebahn. Man kommt da aber nicht ohne weiteres drauf, ist abgesperrtes Gebiet. Der gute Mann war aber nach seiner Militärkarriere irgendwann Police Chief von seinem County, hat dann zwei, drei Telefonate geführt und hat uns eine Polizeieskorte besorgt.
Ich dachte schon, er hätte einen Schlüssel behalten von damals.
Nee. das wär noch geiler
gewesen. Den Schlüssel behalten von damals. Ja.
Und dann sind wir mit dieser Polizeieskorte auf diese Airbase. Und er wurde damals auf dieser Airbase ausgebildet. Er hatte irgendwas mit Flugzeugtechnik zu tun. Das heißt, wir haben Bilder gemacht von seinem Auto und von ihm vor einem Hangar, in dem er früher wirklich auch mal tätig war.
Krass.
Und kleiner Fun Fact am Rande, es war Veterans Day an dem Tag, an dem wir diese Bilder gemacht haben.
Ja, cool. Ja, das sind aber natürlich so besondere Momente, bei denen die Geschichte dazu, ich sag mal, sogar, ja, ich weiß gar nicht, mehr wert ist als das Bild. Also das unterstützt das Ganze so dermaßen. Weißt du, ich meine? Also ein Bild zu machen an so einem Ort ist ja schon was Besonderes. Aber die Geschichte dazu zu haben, ist eigentlich unvergleichlich. Also ich habe das, als du mir das geschrieben hast, weil ich bei dem Bild ja gesagt habe, Mensch, das wäre so mein Favorisierter. Das ist so ein tolles Bild, dieses Weinrot steht der C3. Unheimlich gut. Und dann hat er so fünf Speichen, ich würde sagen, es sind American Racing Felgen, in Gold lackiert. Also im Grunde so ein bisschen übrigens die Optik von dem neuen Elva Porsche, den du hier stehen hast,
ja, Jens. Genau.
Und da war ich auch sofort irgendwie hin und weg, weil diese Kombination einfach ein Traum ist. Und man eben merkt, wie stark eben auch tatsächlich solche Details dann eben Einfluss nehmen auf ein Auto.
Also das Auto war damals, als er es neu gekauft hatte, Gold. Das Weinrot kam dann über die Jahre irgendwann mal dazu.
Das Gold ist ausgeblichen sozusagen.
Ja, genau.
Color Change.
Ja. Ja, gut, aber das ist ja auch eine Zeit lang in Amerika etwas häufiger gewesen.
Und der hat jetzt das Auto ja schon auch extrem lang. Das war zu einer Zeit, da hat man auf Originalität keine Rolle das hat keine Rolle gespielt. Aber der Motor, alles andere als original. Also der Block ist noch original, aber Anbauteile etc. bei PS sind auch alle.
Ja, und er wird ja dann jetzt mittlerweile, also gut, wenn er im Vietnamkrieg war, dann ist er ja dann wahrscheinlich irgendwann in den 50ern geboren, vermutlich. Vielleicht noch früher. Also der wird ja dann mittlerweile auch auf jeden Fall über 70 sein,
über 70. Also ich habe mir nie die Ausweise zeigen lassen und mir die Geburtsdaten aufgeschrieben, aber mit Sicherheit über 70.
Und die freuen sich natürlich auch über die Bilder wahrscheinlich, ne? Weil das für die natürlich auch eine Gelegenheit ist, solche Bilder in der Art und Weise für sich selber auch nochmal zu haben. Natürlich freuen sie sich sicherlich auch, Teil des Buches zu sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, wird es das Buch ja auch in Deutsch und in Englisch geben, ne?
Ja, also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich werde vermutlich mit dem Motorbuch Verlag zusammenarbeiten und die werden das Buch mit einem Partner auch in den USA veröffentlichen. Das war mir ganz wichtig, dass ich das nicht nur hier in Deutschland veröffentliche, sondern auch in den USA. Und das wird also auch stattfinden.
Also wenn die das hinkriegen, wenn ich ehrlich bin, wenn die das hinkriegen und es so eine Geschichte gibt, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wenn das in Amerika vertrieben wird, dass du dann nicht deine Stückzahlen erreichst, die du gerne erreichen möchtest.
Also die Stückzahlen, die ich mir so vorgestellt hatte, mit denen die Trips in die USA refinanziert wären, die kriegt man mit den deutschen.
Tatsächlich?
Deutschen Auflage schon zusammen.
Okay, also ist im Grunde das amerikanische Thema wäre ein tolles Zusatzthema, wenn das klappen würde, ne?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, wäre mir auch super wichtig für die Leute, die ich da drüben getroffen habe. Also ich habe ja da ganz andere Art von Enthusiasten getroffen, die da schon viel länger drin hängen, wo das Familiengeschichten sind. Ich habe Leute getroffen, die bei GM arbeiten, die fürs Museum arbeiten und so weiter und so fort. Also
ja, aber das zeigt wahrscheinlich auch diese unterschiedliche Stellung in der Gesellschaft, die das Auto hat. Und zwar bei uns und auch in den USA.
Absolut, also,
total. Ich kenne das auch aus den USA, aus dem privaten Bereich, wo dann auch Leute im Umfeld von meinem Vater eine Corvette hatten, aber das war dann ein älterer Herr. Die Corvette war da aber das besondere Sonntags-Sportwagen-Auto. Und das war nicht irgendwie ein Gebrauchsgegenstand in dem Sinne, gar nicht, sondern das hat man sich nicht gekauft, um irgendwie zum Supermarkt zu fahren, sondern bei schönem Wetter wurde die mal rausgeholt, dann wurde die wieder weggestellt und der Stellenwert dieses Autos ist da komplett anders wie bei uns.
Ja, klar, die sind auch enorm stolz natürlich darauf. Vielleicht an der Stelle passt das. Ich will mal hier die Kuh von hinten aufzäumen, Jens. Du hast es noch nicht gehört.
Die Kuh von hinten aufzäumen, das habe ich auch nicht gehört.
Ja, ja.
Ja. Brauchst nicht rausschneiden.
Wo reicht man?
Scheiße, das Pferd von hinten aufzäumen. Die Kuh ist geil. Ich liebe Leute, die Sprüche falsch anwenden und jetzt bin ich mal wieder selber einer von denen. Ja. Ich habe ja hier diesen Test und der ist mir gestern durch Zufall in die Hände gefallen, weil ich mich ja gestern habe ich eine Automotorsport gesucht, wo der 3,0 CSL drin ist und dann bin ich auf das Baujahr 74 und dann habe ich hier eine Automotorsport gefunden, bei der
ist der CSL nicht von 73?
Ja, aber tatsächlich im Automotorsport-Test erst 74.
Ah, okay.
Und dann habe ich hier einen Test gefunden und auch das ist auch das Titelcar dieser Automotorsport. Eine Chevrolet Corvette Stingray, Baujahr 74, die hier getestet wurde mit dem damals größten Motor, dem 7,4 Liter V8, Big Block. Und um hinten anzufangen, da sind noch ein paar interessante Facts bei, aber eine Sache, die hier steht und die vielleicht jetzt gerade passt. Die Automotorsport schreibt hier Folgendes. Zweifellos ist die Corvette immer noch in stärkerem Maße ein Show-Sportwagen als eine vergleichbare europäische Produkte. Allerdings wird hier eine Show geboten, die sich auch in Europa sehen lassen kann. Im Prinzip lässt sich die Corvette nach wie vor mit jenen Worten charakterisieren, mit denen es vor über 20 Jahren Tom Keating, seinerzeit General Manager von Chevrolet, versuchte. Mit der Corvette haben wir einen Sportwagen nach amerikanischer Tradition gebaut. Sie ist kein Rennwagen in dem Sinn, in dem ein europäischer Sportwagen allgemein als Rennwagen verstanden wird. Sie soll vielmehr den Vorstellungen des amerikanischen Publikums von stilistischer Schönheit, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit und Leistung gerecht werden. Sie wurde es und sie fand im Laufe der Jahre auch außerhalb Amerikas immer mehr Freunde, die heute vor allem einen Wunsch haben, dass die Show weitergehen möchte. Ich finde, ganz ehrlich, sensationell, geschrieben hier von Fritz Reuter. Das war 74, das ist jetzt fast 50 Jahre her, mit der 20 Jahre langen Tradition der Corvette damals. Interessanterweise, und deshalb sind da so ein paar Dinge drin, die auch das eine unterstützen, was Jens sagt, das andere auch so ein bisschen widerlegen. Ich glaube, da haben immer beide Seiten recht. Aber ich glaube, das findet man das ganz gut wieder. Dieses Show-Sportwagen ist vielleicht ein bisschen despektierlich aus deutscher Sicht, aber klar, weil natürlich konnte damals ein Porsche Carrera, der übrigens hier damit verglichen wird, hier hat man so zum Vergleich, auch das ist spannend, die Werte eines Porsche Carrera, eines Fiat Dino, hätte ich fast gesagt, ja, das war ein guter Versprecher, Ferrari Dino, der übrigens hier nicht Ferrari heißt, sondern Dino, 308 GT4, Maserati Merak, hieß ja Dino. Genau. Maserati Merak, De Tomaso Pantera, GTS wohlgemerkt, hat man hier verglichen. Und Fakt war, damals war schon die Corvette natürlich das deutlich günstigste Auto von denen.
Deutliche Low-Performer auch, ne?
Ja, also ich finde, was hier steht, ist respektabel, aber konnte natürlich trotzdem mit einem Porsche Carrera nicht mithalten. Und das wiederum, und das hat mich auch schockiert, ist eigentlich einer Sache geschuldet. Dieses Auto, eine C3, wirkt ja relativ schmal, ja, relativ lang, aber trotzdem ein bisschen filigran, hat eine Kunststoffkarosserie und wiegt trotzdem vollgetankt 1685 Kilo mit dem Big Block. Und sorry, natürlich kann das Auto nicht besonders sportlich sein
nach unserem Maßstab. 500 Kilo mehr wie ein Carrera 2.7.
Ja, Tonne. Und natürlich leider extrem viel Gewicht auf der Vorderachse, was fahrdynamisch, so viel wusste man auch damals schon, sicherlich jetzt nicht das Optimum darstellt. Ja, und was hier, finde ich ganz interessant übrigens, auch da für unsere Hörer, die ein bisschen jünger sind, die das nicht mehr kennen. Jens wird das noch kennen. Wir können gleich mal drüber sprechen, welches Auto das hat. Ja, nee, pass auf, weil das ist kein Corvette-typische Geschichte, das hatten unsere Autos auch. Hier steht, der in Armaturenbrett Mitte angebrachte Schalter für den Scheibenwischer und Wascher ist nach wie vor ziemlich mickrig. Und den Fußabblendschalter empfindet man heutzutage als Anachronismus.
Ja.
Also, ich kenne das auch noch, mein Mustang hat das auch. Also mit dem linken Fuß quasi kann man Fernlicht an- und ausschalten. Ja,
das hatten in Deutschland auch Autos.
Wollte ich gerade sagen.
In 50er und 60er Jahren.
Ja, und das hat man dann, ja, wobei...
Ich finde es praktisch.
Wobei ich, ja, ich muss ehrlich sagen, wenn man fährt, was ist denn daran schlecht gewesen?
Keine Ahnung, aber die Bedienelemente ist doch praktischer, wenn die zusammengefasst sind, oder nicht?
Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden viele unserer Hörer das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Also man muss sich das so vorstellen, ganz links im Fußraum gibt es einen, ich würde sagen, keine Ahnung, 2-Euro-Stück großen Drücker, mit dem man mit dem Fuß dann quasi Fernlicht an- und ausschalten kann, wenn man, ja. Ne? Ja. Genau. Welche deutschen Autos hatten das?
Ich glaube, bei Opel war das.
Mhm.
Würde Sinn machen.
Ford hatte das. VW hat es nicht gehabt. Hätte noch einen Fußschalter gehabt.
Ich glaube, Mercedes hatte das auch nie, ne?
Nee, Mercedes hat es auch nicht gehabt.
Ja. Ja, witzig, dass das hier dann so drin steht. Und dann steht hier, also auch das, ne? Wir reden hier von 1974. Und da steht hier, überdurchschnittliche Verarbeitungsqualität zählte noch nie zu den starken Seiten der Corvette. Also 74, also normal mit 20 Jahren. Auch der Testwagen ließ im Detail nachlässiges Finish erkennen. Die Türen und die versenkbaren Doppelscheinwerfer waren nicht gleichmäßig eingepasst. Der Teppichboden war unsauber verlegt und im Armaturenbrett traten sporadisch schabende Geräusche auf. Alles keine gravierenden, denn den Betrieb beeinträchtigende Mängel, aber eben nicht feine Art, die man in dieser Preisklasse erwartet. Und jetzt kommt's, ist ja genau das, was Jens immer sagt. Jens Spruch ist immer, die Amerikaner haben Autos immer nur so gut wie nötig gebaut, aber eben nie so gut wie möglich. Und das bringt es tatsächlich ja auf den Punkt, ohne die Corvette schlecht zu machen oder amerikanische Autos schlecht zu machen. Das war auf jeden Fall jahrzehntelang, war das halt so. Ne? Die Autos wurden ein bisschen... ich sag mal, zusammengeklöppelt. Ich empfinde das jetzt anders übrigens, ne? By the way. Also ich empfinde es bei der C8 komplett anders. Allerdings beweisen muss ich es natürlich erst noch, weil wenn ein Auto neu ist, ist das immer alles gut. Wie ein Auto dann tatsächlich ist, kommt erst später. Und ein Fun-Fact, den ich auch nicht wusste, du ja auch nicht, als ich dich vorhin darauf angesprochen habe. Dieser Bericht hier fängt übrigens an, heißt irgendwie American Way. Und hier ist nochmal Bezug genommen darauf, dass auch Fangio damals Corvette gefahren ist.
Ja, aber Fangio ist ja auch kein Europäer gewesen.
Nee.
Ein Argentinier hat wahrscheinlich richtig. In den USA gelebt und ist halt Corvette gefahren. So, also.
Ja, nee, im Rennen auch meine ich. Das wusste ich halt nicht. Ich meine im Rennen.
Aber in 50er Jahren, da ist sicher nicht mehr.
Nee, nicht da. Nein, in den 50er Jahren,
ja, um Gottes Willen. Ja, ja, gut, ja. In den 50er Jahren gab es ja auch tatsächlich Corvette-Rennwagen auf Basis von der C1, so ohne Windschutzscheibe und so ganz offene
Superkette. Richtig, SR2.
Ja. Genau.
Genau.
Das waren ja auch Sportwagen noch. Und dann hat es nachgelassen.
Und jetzt ist es wieder da.
Wo?
Wo? Na, bei mir in der Garage.
Ach, du meinst den Mittelmotorbomber?
Ja.
Wie soll ich sagen?
Naja,
ich hatte einen in der Farbe überholt übrigens, wie ich letztes Wochenende nach Osnabrück ja dann gefahren bin nach unserem Podcast, hat mich kurz vor Bremen so eine Corvette überholt. Also sie hat es erstmal eine Stunde lang probiert, nicht geschafft. Und dann kommt ja dieses
Ton, Einfahrphase.
Steht dann 120 und dann hat sie mich endlich gehabt, wie ich dann vorschutzmäßig 120 gefahren bin.
Ist übrigens ganz cool, wünsche ich mir von unseren Autos auch. Die Corvette gibt erst ab 800 Kilometern die Drehzahlen frei.
Also, ja, nee, die war so dreckig und so, also der konnte einfach nicht schneller.
Hat sich nicht getraut. Er hat sich einfach nicht getraut. Oder er hat dich erkannt, Jens, und hat gedacht so, oh Gott.
Nee, tatsächlich, witzigerweise in dem gleichen Blau, wie deine Corvette ist.
Ah, okay. Okay.
Ja,
du wirst das alles noch verstehen, warte ab.
Was verstehen?
Was für ein tolles Auto das ist. Und was für tolle Autos das auch waren, wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt. Was? Mit V8-Sauger und so.
Ja, gibt es aber auch andere Beispiele, da muss man jetzt kein Corvette-Freund sein.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, ja. Ja. Ich muss das nochmal sagen, an dem Punkt, es geht ja nur um eine Sache. Ich habe ja auch drin gesessen und habe gesagt, ja, ist ja toll für Arbeit, ja, mag ein gutes Auto sein, aber was ist das?
Ja.
Historisch, was ist so, du sitzt da drin, ja, warum?
Mich haut das nach wie vor aus den Latschen.
Dein Vorstandsvorsitzende hat einen Schlaganfall, wie sie das alle entschieden haben.
Oder? Ich habe, als ich jetzt im September drüben war, habe ich am 11. September einen Mann getroffen, der schon seit zig Jahrzehnten Corvette-Treffen organisiert und Ausfahrten und auch gut vernetzt ist. Und der hat eine C5 komplett in Stars and Stripes. Das am 11. September fand ich schon mal sehr spannend. Mhm. Wir haben uns von einem kleinen Museum getroffen, das Automotive Hall of Fame genannt wird. Und einer der Gäste, die erschien, war Harlan Charles, Head of Marketing von Corvette. Und nachdem wir da draußen uns ein bisschen unterhalten haben, da kam er übrigens mit einer Z06, mit so einem Firmen.
In der neuen Z06, klar, genau. Logisch.
Und in diesem Museum gab es einen kleinen Raum, wo so 40, 50 Leute reingepasst haben für Vorträge. Da hat dann der Larry, hieß der, mit seiner Stars and Stripes Corvette ein bisschen was erzählt. Dann durfte ich was über mein Projekt erzählen vor versammelter Mannschaft. Und dann hat Harlan Charles 45 Minuten lang interne PowerPoint-Präsentationen gezeigt, die zur Entscheidung für die Mittelmotor C8 geführt haben. Also da ging es um Erschließung neuer Zielgruppen.
Alleine, dass er es tut, sagt ja schon aus, dass er weiß, wenn er sich vor so einem Publikum zeigt, dass er so anfangen muss.
Ja, erzähl mal weiter.
Also es ging einmal um das Thema neue Zielgruppen zu erschließen und die Weiterentwicklung. Und die C7 war an dem Punkt, ja, da hätte man halt noch an der Karosserie vielleicht irgendwie hier und da was verändern können, aber schlussendlich, wenn man das Thema Sportlichkeit vorantreiben will, er hat es dann mit diversen europäischen Sportwagen einfach, wurde da verglichen, kommt man um diesen Mittelmotor nicht herum. Und er hat natürlich auch nochmal mit Zora Arkos Dantov argumentiert, der Godfather of Corvette, der damals in den 50er, 60er Jahren ja schon von einer Mittelmotor-Corvette geträumt hat. Entsteht übrigens eine Mittelmotor-Corvette aus den 70er Jahren auch im Museum.
Hast du mir ein Bild geschickt?
Ja, sieht auf dem Bild geil aus. Ich fand es vor Ort einfach irgendwie, sah das wie so ein Quasimodo irgendwie, das hat irgendwie nicht gepasst.
Okay, das ist das, was Jens von der Neuen denkt.
Wie der Neuen auch.
Ja, dann haben sie das Konzept aus den 70er Jahren.
Genau, bei der Neuen passt auch alles nicht zusammen. Die Radhäuser passen nicht, die Räder wirken zu klein, das ganze Auto ist komisch.
Aber es war, nochmal um das zu beenden, es war spannend zu sehen, wie er da gezeigt hat, wie er sich für dieses Mittelmotor-Konzept der C8 eingesetzt hat und was dann auch mit dazu geführt hat.
Ja, also, wenn man den Europäern hinterher rennt und versucht, es gleich zu machen.
Sie haben ja für die C2, wurde ja damals auch schon, haben die sich designtechnisch in Europa orientiert, also das Konzept, ja, die Europäer auszuspionieren.
Stell dir mal vor, Porsche wäre beigegangen, hätte der Porsche 992 wäre auf den Markt gekommen als Mittelmotorauto. Hätte auch jeder gesagt, warum? Das warum verstehe ich nicht. Was soll es denn noch sportlicher machen, noch immer höher, weiter, schneller und die anderen können es besser? Und ist da irgendwie alles Käse?
Es müsste ja eigentlich so sein, dass bei deinen 70 Geschichten der ein oder andere etwas zur C8 gesagt hat. Ja. Wie würdest du das beurteilen? War das geteilter Arsch, ja, wie man so schön also, sagt?
Das Ding polarisiert. So wie bei euch jetzt hier auf den zwei Stühlen.
Ja.
Love it or hate it.
Ja.
Und so ähnlich war es da auch. Also es gab Leute, die gesagt haben, bei ihnen hört die Corvette bei der C7 auf, mit der langen Haube, den Motor vorne und so weiter. Und andere haben gesagt, sie sehen das schon als logische Weiterentwicklung. Viele, die dann auch mit Dantov kommen, sagen, Corvette wollte ja schon lang irgendwie Mittelmotor sein. Einen, den ich interviewt hatte, der fährt auch hobbymäßig Rennen. Und der hat gesagt, es ist halt von der C7 zur C8, allein was die Performance auf der Strecke angeht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber hat er so gesagt, ein Quantensprung. Ja, und für ihn macht es Sinn, das Auto. Ja, aber es ist wirklich so love it or hate it. Es war wirklich so 50-50. Es gibt dann einige Leute, wie ich schon gesagt habe, die gesagt haben, manche sagen, ja, die C6 ist schon keine Corvette mehr, weil keine Klappscheinwerfer. Also gibt es ja immer irgendwie, wenn man eine Entwicklung macht, eine Weiterentwicklung trifft mir nicht immer den Geschmack von allen. Ja, vor allem so. Bei den Enthusiasten ist sowas natürlich dann auch immer kontrovers.
Aber eine richtige Weiterentwicklung gibt es auch nur dann, wenn man bereit ist, nicht den Geschmack von allen zu treffen. Weil es geht ja darum, Dinge auch anders zu machen. Jetzt kann man hier natürlich unterstellen, dass es ja nicht anders machen, sondern dass es eigentlich gleich machen. Weil jetzt hat das Ding einen Mittelmotor wie jede andere Sportwagen aus nicht Italien.
So viel, nein, das heißt wie jeder andere. So viel Mittelmotor-Sportwagen gibt es gar nicht.
Genau.
Deshalb verstehe ich es gar nicht.
Genau, aber ja, ich kann nur eins sagen. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen wirklich, ich bin jeden Abend am Lesen in den Foren. Es gibt ein neues C8-Forum, was sich auch genau deshalb gegründet hat, weil in dem großen Corvette-Forum, selbst da, das Thema C8, irgendwie, die schalten sich da raus langsam. Dieses C8-Forum, was der Steve macht, der auch die Seite Modern Muscle Cars hat und auch einen sehr guten YouTube-Channel, der jetzt selber übrigens ein Auto bestellt hat. Und was mir dabei aufgefallen ist, und das war für mich sehr bezeichnend, ich gucke mir ja an, was für Menschen kaufen dieses Auto. Und tatsächlich ist der jüngste Besteller, ist 24 in dem Forum, und es sind eine Menge Leute dabei, Mitte 30. Wo ich denke, okay, es ist also, die haben, also das, was sie denken, scheint ja aufzugehen mit Erschließung neuer Zielgruppen. Und eins ist auch klar, der Amerikaner, der sagt sowieso, naja gut, okay, finde ich jetzt nicht mehr so toll, dass das Ding keinen Frontmotor mehr hat oder so, aber das ist ja nun mal eine Corvette und ich kaufe jetzt die neue Corvette, weil die geht ja da auch gut. Also nicht umsonst wird sie auch dort über Preis gehandelt und ist nach wie vor knapp. Es ist ja auch da so, dass die Autos, es ist nicht so, dass man geht da hin und kauft die in der Farbe, in der man sie haben will, weil sie da gerade steht. Ist nicht so. Das heißt, irgendwas scheint da schon hinter zu stecken.
Das sollen sie halt mehr bauen. Das ist wie, Patrick hat mir mal so ein TVR Tasmin 200 gebracht. Er hat gesagt, da wurden nur 7 Stück von gebaut. Und ich gesagt, natürlich wurden nur 7 gebaut, weil 8 wollte auch keinen Schwanz kaufen.
Durftest du denn?
Das ist ja, wenn ich die Corvette wird ja jetzt nicht in millionenfacher Auflage gebaut, natürlich ist sie dann ausverkauft. Rolex uns auch mal ausverkauft, kannst du auch nicht einfach beim Juwelier kaufen. Weil es ist ja Angebot und Nachfrage. Also wenn ich es knapp halte, dann sieht es natürlich toll aus. Das ist alles Marketing.
Es wird wieder Zeit.
Typischer Vertrieb hier.
Es wird Jahre wieder Vertrieb. Zeit. Es wird wieder Zeit, die Automotorsport kurz zu zitieren. Ja. Der 1974, wir sind immer noch bei dem Test der Corvette Stingray 1974. Der Corvette-Fahrer kann zudem zumindest in deutschen Landen besonderer Exklusivität sicher sein. Denn die deutsche GM-Niederlassung verkauft pro Jahr nur ganze 15 bis 20 Exemplare, obwohl die Corvette im Preis längst nicht so exotisch ist wie im Aussehen.
Ja, weil keiner das Ding wollte.
Unglaublich.
Deswegen wollte doch keiner.
Unglaublich. Das
kannte ja auch keiner.
Nee, es wollte auch keiner. Wir wollten ja mit so einem Ding rumfahren.
Reeperbahn.
Ja. Das war hier in Deutschland, es hat so ein nicht erfolgreicher Lude, das ist eine Corvette.
Wenn ich ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das war damals ganz genauso geil, wie es heute ist, mit der Mittelmotor-Corvette zu fahren. Sorry. Und alle, die jetzt, ihr könnt alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der ein oder andere wird es verstehen. Aber trotzdem nochmal zurück, du warst ja in Bowling Green. Durftest du auch in Bowling Green gucken, wie das Auto gebaut wird?
Ich
hätte fast gesagt, nein. Ne?
Ja. Die Touren wurden, ich glaube, 2-3 Wochen später haben die wieder angefangen.
Ah, okay.
Gab es einfach zu dem Zeitpunkt keine. Ich habe eine Behind-the-Scenes-Tour im Museum bekommen, aber das Museum hat da mit dem Konzern nichts zu tun. Das wurde ja von Enthusiasten gegründet und wird auch von Enthusiasten betrieben.
Tatsächlich?
Ja.
Ach, das heißt, das ist eigentlich gar nicht GM-Eigentum oder so, sondern
GM unterstützt, da stehen natürlich auch Autos von GM, also zum Beispiel die 83er Corvette, von der es genau eine gibt.
Ja.
Und ein paar so andere Sachen, aber das hat nichts, wie bei Porsche oder bei Mercedes, das Museum hat nichts mit dem Konzern zu tun.
Wie viele Autos stehen da drin ungefähr? Schätzung?
Was sind das, 100, 120?
Okay.
Also es wechselt auch immer, die haben jetzt dort, als ich dort war, auch die Ausstellung gewechselt. Wie gesagt, ich habe auch so eine Behind-the-Scenes-Tour bekommen, die haben auch noch eine externe Hallen, wo Autos drinstehen, das sind nicht immer alle on display.
Okay, das ist ja ehrlich gesagt bei allen Museen mittlerweile so. Erstens, weil sie nicht so groß sind, dass sie alles zeigen können und zweitens, damit die Leute nicht einmal hingehen und sagen, ich habe alles gesehen und kommen nie wieder.
Muss das ja interessant halten.
Um es jetzt mal zusammenzufassen, das war unser Corvette-Spezial. Tschüss.
Jetzt schneide ich raus. aber nochmal kurz.
Weißt du, wovon wir total abkommen hier?
Ja.
Wir reden die ganze Zeit wie Corvette. Wir reden ja, der Podcast, wir haben ja einen Gast. Den Gast haben wir, weil er ein Buch schreibt, weil er uns dieses Buch näher bringen will. Ja, wir zerreden hier die ganze Zeit die Corvette.
Das finde ich nicht, weil im Endeffekt ist es ja so, dass die Hörer sollen natürlich auch einen gewissen Eindruck
haben. Gefühl dafür kriegen, warum du eine C8 fährst.
Ja, nee, das haben die jetzt alle schon, weil ich eine Macke habe. Aber es gibt halt viele Menschen mit einer Macke und die sind halt unterschiedlich. Meine Macke ist halt die. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man, bei der Corvette will ich nur eins sagen. Und ich glaube, das ist, es ist zwar ein bisschen früh für ein Resümee, aber sorry Jens, wenn es drei Sportwagen gibt, die eine Historie haben, die vom ersten Modell dieser Baureihe bis zur letzten durchgezogen würde, dann gehört die Corvette dazu, dann ist das ein Porsche 911 und dann ist das eigentlich auch noch ein Mercedes SL. Alle anderen, wo man jetzt vielleicht noch sagen würde,
so, bis vor... Von den drei war ein Sportwagen dabei. Das war der Porsche 911. Die anderen beiden sind ja keine Sportwagen. Das ist ja hier hingebogen, deine Aufzählung. Seit wann ist denn ein Mercedes SL? Seit wann? Seit ein 107er ist ein Sportwagen? Oder ein 129er? Jetzt geht's aber los.
Ganz ehrlich, Jens, du hast auch damals mal einen 107er gekauft und dachtest, das wäre ein Sportwagen. Gut, ja, ein Wochenende hat es gedauert, dann wusstest du, es ist
nein,
keiner.
Nein, das wusste ich vorher, dass es kein Sportwagen ist. Nur der fuhr ja so beschissen, da war ich dann nach einem Wochenende ganz raus.
So, aber trotzdem, diese drei Fahrzeuge sind aus meiner Sicht, haben eine gewisse Authentizität über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Beim Mustang zum Beispiel, den man vielleicht, wenn man will, dazu zählen könnte, glaubt nicht mehr, weil seitdem es einen Mustang Mach-E gibt, spätestens schon mal gar nicht mehr, weil der SUV hat ja nur mit dem Mustang gar nichts mehr zu tun. Und das Zweite ist, und ja, ich weiß, was jetzt kommt, können wir gleich sagen, aber das Zweite ist, dass natürlich auch ein Mustang Ende der 70er, Anfang der 80er natürlich auch nicht mehr das war, was er eigentlich mal war. Du hast
einen Nissan ZX vergessen.
So.
Du hast Toyota Celica vergessen. Ach, da gibt es ganz viele Beispiele, ja. Nochmal weitergehen.
Aber diese
Glorifizierung der Corvette, ich finde es total lustig.
Ja, mach doch nichts. Das weiß ja jeder, wenn er das jetzt hört. Aber ich weiß, warum du eben so geguckt hast, Mario. Das Entscheidende ist natürlich, wir wissen auch, Corvette wird in Zukunft eine eigene Marke werden. Und das wird dazu führen, dass es von der Corvette dann eben auch dem nächsten SUV geben wird. Und genau
ist das.
Ist
das so?
Ja.
Es spricht sehr, sehr viel dafür.
Ja.
Dass es eine eigene Marke wird?
Ja.
Vor allem im Zuge mit der Elektromobilität und so weiter, tun die sich natürlich im Ausland auch leichter, Fahrzeuge zuzulassen etc. pp. Sieht genau. Alles sehr stark danach aus. Ich habe da jetzt keine super Detailinfos, die ich heute
abkassiert. Dann heißt dann Corvette.
Corvette, ja. Das ist jetzt mittlerweile, also diese Info ist jetzt seit ein paar Tagen raus. Da gibt es dann auch schon, ich sag mal, die ersten, die mal einen Corvette-SUV zeichnen.
Ja. Kann,
also, und er sieht.
Also mit Thema SUV, ich hatte ja vor zwei Tagen einen schönen Cartoon von Perscheid gepostet. Er hat damals so, irgendwie so einen Kleinwagen einfach gemalt. Vorne eine Schrankwand, ein Regal drauf und ein Gewicht von 2 Tonnen. Und dann stand nur drunter, man kann aus jedem Auto ein SUV machen. Weil das trifft
jetzt ja habe ich das auch verstanden. Jetzt habe ich das auch verstanden, das Bild. Schön, nicht. Dass du es mir erklärt hast.
Das ist vorher nicht verstanden.
Nee, ich hatte es tatsächlich den Text nicht gelesen.
Ach so, gut. Das sollte man vielleicht dann auch lesen. Auf jeden Fall, weißt du, andere Hersteller machen das ja, aber es gibt so ein Ferrari-SUV und überall gibt es so SUV, das eher ist für den Arsch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das wird ja dadurch nicht besser, das Thema. Also es gibt doch auch jetzt, wenn Chevrolet jetzt beigeht und eh als Riesen-SUV-Hersteller auch noch eine Untermarke hat, die dann wiederum auch nochmal ein SUV rausbringt, was soll er denn? Das ist doch nicht glaubhaft. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist so, was soll das sein Marketing ist?
Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, dass für die Märkte, die in Zukunft wichtig sind, das Thema Tradition leider nicht so eine starke Rolle spielt. Und die.
Ja, stimmt, genau.
Ja, okay. Also wir sind einer Meinung, merke ich. Und
stimmt, genau. Ich nehme die 32. Ja. Wie Rindfleisch.
Ja, schade eigentlich. Schade eigentlich und trotzdem umso schöner, sich mit der Tradition zu beschäftigen, umso schöner, dass du dieses Buch gemacht hast.
Was meinst du? Fertiges Buch?
Was meinst du?
Nee. Also ich muss ja dazu sagen, dass ich, der Wahnsinn hat ja noch eine andere Facette. Ich bin gelernter Mediengestalter etc. pp. Mhm. Das heißt, ich mache das Layout und alles auch noch selber.
Ja, super.
Ich freue mich darauf, weil ich werde mir das kaufen, das Buch.
Sehr gerne, ja. Im März müssen die Druckdaten fertig sein.
Und zwar wegen den Geschichten, nicht wegen der Corvette.
Ja, da kann ich auch, also da gibt es
super spannende Geschichten.
Super.
Ja, gerade in den USA.
Ja, also auch erstaunlicherweise auch in Deutschland.
Ja.
Ja, halt andere Art von Geschichten, aber in den USA habe ich wirklich zwei, drei verrückte Sachen, schöne Sachen da erleben dürfen.
Man merkt auch, wie sich da, also man merkt interessanterweise, wie sich da eben teilweise auch diese Wege kreuzen, weil das, was du eben gerade gesagt hast mit dem, auch in Deutschland, auch Enthusiasmus, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Jens, ich habe ja über das Forum jemanden kennengelernt, der mir dann gezeigt hat, was er so alles für Corvetten hat und so ein Bild gezeigt hat, seine Halle, und ich habe Jens das dann gezeigt und sagt, Jens, sag mal, ist das nicht der, der bei mir die ZR1 gekauft hat? Und es stand so im Hintergrund, die ZR1.
Ja, das haben wir nicht so ganz.
Ist er auch? Nee, ist er auch. Hab ich ihn gesprochen, ist er. Hab ihn gefragt, ist er.
Ach so. Okay.
Ist das Auto?
Alles klar.
Ist das Auto? Ah. Sind überall, ja. Also diese Enthusiasten und ich will da gar nicht zu viel zu sagen, weil das hat er mir ja nun auch privat geschickt, aber er hat mir halt einen Einblick in seine Halle gegeben und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. So wirklich so. Er sammelt nur amerikanische Autos, aber da steht dann eben auch ein 68er Charger, steht dann eben auch ein 70er Challenger und alles in einem mega geilen Zustand. Hat er mir letzte Woche geschickt, dass er einen 69er Mustang Fastback auch jetzt gekriegt hat, so einen kompletten Rennaufbau. Und dann diese Halle und diese Autos da drin und dann siehst du, wie seine Kinder auf so einer großen Leinwand irgendwie PlayStation zocken und ich dachte nur, es ist, ach, du denkst, du hast eine Macke,
also wir reden
kommt
jetzt
einer um die Ecke.
War der Name dann Pseudonym oder was?
Bitte? Nee, ich bin kein Fan davon, dann den Namen zu sagen, wenn diejenigen nicht zustimmt haben. Oder was meinst du jetzt?
Nie.
Achso, das sind zwei, das ist ein Kumpel. Sie machen das zusammen.
Okay, alles klar.
Ja.
Ja, ich hab auch zwei, drei so Hallen kennenlernen dürfen.
Ja, lerne ich auch öfters davon. Wenn ich mir Autos angucke, bin ich auch manchmal, geht so eine Garage auf und denke, Alter, was ist denn hier los? So, ne? Klar. Wie wird das Buch heißen?
Tja, also hat noch einen Arbeitstitel. 70 Years, 70 Stories ist das aktuelle Arbeitstitel. 70 Years. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn der Titel final steht. Also das sind jetzt noch Sachen, mit
denen ich kann ich nicht noch stellen.
Ja.
Ja, also gerne auch, also gerne, wenn du magst, mal das ein oder andere Bild schicken, wenn wir was anteasern sollen, weil nochmal, diese Bilder sind halt auch einfach traumhaft, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Ich habe ja bei diesem Post, hast du mir ein paar Bilder geschickt und ich wusste gar nicht, oh Gott, was nehme ich denn jetzt, weil die sind alle schön und wir reden eben, du hast nur von einer Baureihe Bilder geschickt, sie sind alle extrem unterschiedlich, sie sind alle unterschiedlich in der Farbe, alle unterschiedlich in den Hintergründen und so weiter. Da kommt ja ganz schön Material zusammen, ne? Also möchte ich gar nicht wissen, wie viele Bilder du da geschossen hast.
Ist jetzt 8.000 mittlerweile, ja, ungefähr.
Um 70 Jahre ist die C8 auch dabei dann?
Ja. Also ich habe, ich hoffe, dass ich dich noch mit ins Buch reinkriege, weil du
in
deinem Auto ja 70 Years draufsteht.
Lieben gerne.
Ich habe geguckt, dass ich schon so ein bisschen Gleichgewicht halte, dass ich von jeder Modellgeneration ähnlich viele drin habe. Es werden ein bisschen mehr C3s drin sein, was aber auch die Realität widerspiegelt, weil die
ist längste Bauzeit.
Die längste Bauzeit, genau. Aber ansonsten habe ich C1 bis C8 alles dabei.
Was ich noch cool finde, also ich gebe dir so die ein oder andere, eine Corvette, so ein Pacecar-Ding finde ich ganz
witzig.
Ja. Und was ich auch cool finde, ist eine ganz frühe C4. Und dann am besten so ein Goldmetallic mit braunem Leder.
Geil.
So wie jeder sagen würde, was, so, ne?
So wie der von Ace.
Weiß nicht, wer ist Ace?
Ace von A-Team.
Ach, Ace of Space.
Hat der eine goldene?
Ja,
ja, ich glaube.
Ich würde sagen,
weißt du, so richtig sein, ja. Anfang 80er-Jahres-Style, so komplett untypisch.
Also ich habe eine, ich glaube, eine recht frühe in dem Türkis.
Ja, ist das von unserem Hörer?
Ja.
Hat er einen 2S11 Aufkleber in der Scheibe?
Ja, ein neues.
Yes! Das Auto ist, den kenne ich auch schon eine Weile, das Auto ist auch, dieses Türkis ist ja sowieso so eine Farbe, Porsche kann auch Türkis. Aber ansonsten tatsächlich ist das auch eine typische Farbe für ein amerikanisches Auto und bei einer Corvette sieht es top. Ja, ist er. Ist er. Der ist, Jens, der ist toll, oder?
Ja, die ist aber nicht, ist die ganz frühe, ne?
Doch, frühe C4.
Wie früh ist die denn?
Das weiß ich nicht auswendig.
Ja. Nee, die muss Gold sein und irgendwie so braun. Ja,
Gold finde ich auch geil.
So, die muss so richtig, die muss aussehen wie, weißt du, wenn in Amerika manchmal so auf kleineren Flughäfen, wenn du aus dem Flugzeug steigst, und bei diesen komischen, die haben ja so komischen Teppichboden überall, was? Mit so komischen
Mustern. Ja, stimmt.
Dazu muss die passen.
Stimmt, ja.
Das
ja,
Feeling
ja.
Muss sich einstellen.
Ja, also, ja.
Ich bin ja mal mit Helge im Youngtimer-Duell, sind wir auch mal eine Corvette gefahren im Vergleich. Und ich muss sagen, das war echt ein Klapperding. Ne? Das war auch eine C4. Da hat es an allen Ecken hat es geklappert und gequietscht und geknarzt. Und wir waren sind komplett verrückt geworden. Die fuhr ganz gut, also leistungsmäßig. Von der Qualität, das war so wie, oh Gott.
Was ja, vielleicht ist das der Grund, warum es häufig ältere Leute fahren, die dann vielleicht genau diese Töne schon auf dem Ohr nicht mehr haben.
Nee, aber du, ganz ernsthaft, die ZR1 bin ich ja auch ein paar Meter gefahren hier. Und die hat aber auch ganz schön gequietscht und geknarzt. Das ist also...
Ja, ZR1, das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, ob du dich damals damit beschäftigt hast, dass die ZR1 quasi wiederbelebt wurde in der C6 mit dieser Plexiglas-Anteil in der Motorhaube, wo man den Motor durchsehen konnte, und diesem, ich würde sagen, in der Hall of Fame von Serienfahrzeugen auf Platz 2 der beste Klang, den es gibt. Beste Klang hat aus meiner Sicht immer noch ein Carrera GT 10-Zylinder. Das ist zum Niederknien. Das
klingt ja eher wie ein Formel-1-Rennwagen.
Ja, ja, genau. Aber ja, aber ist halt ein Serienauto, finde ich unglaublich. Aber eine ZR1 C6 damals, unbeschreiblicher Klang.
Beste Klang überhaupt kennt ihr von Nick Mason, die CD von seinen ganzen Autos?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Gibt es eine CD, eine Klang-CD?
Ja, es gibt ein Buch. Es gibt ein Buch, Nick Masons Autos, ja. Und dazu gibt es, in dem Buch ist eigentlich eine CD drin. Und jedes Auto auf irgendeiner...
Die fehlt aber, wenn man es gebraucht kauft.
Nee, ich weiß gar nicht, auf welcher Rennstrecke er die gefahren ist. Der heißt Die alle gefahren, die Autos, und es gibt einen Soundfile dazu zu den Autos. Und da gibt es einen 1953er BRM 16-Zylinder. Das ist der geilste Motorsound überhaupt. Was hast du noch nie gehört? Ich suche das mal raus. Wir hören dir das gleich nochmal. Wir hören uns das immer an. Das glaubst du nicht. Es ist unglaublich.
16-Zylinder. Sowas hat serienmäßig...
1953. Und wenn du den Motor, wenn du das hörst, wie der beschleunigt, also du kriegst eine Gänsehaut, du wirst nie wieder sagen... Also du wirst dann gleich deine Meinung revidieren, was der bestklingendste Motor ist.
Okay. Wer hatte denn in Serien einen 16-Zylinder?
Cadillac.
Korrekt. Hatte damals, werde ich auch nie vergessen, muss ich auch erzählen, werde ich nie vergessen. Freund von mir, Ulf, der eine Motoreninstandsetzung hat in Soltau, hatte damals, wie alt waren wir da? Keine Ahnung, ich war 15 oder so. Und da hatte er da so einen 16-Zylinder Cadillac-Motor. Und der war auf so einer Traverse mit Getriebe und Starter. Und der musste überholt werden, war überholt. Und wir haben den angelassen. Hatte er Krümmer dran oder hatte er keine dran? Ich weiß es nicht. Ey, wir standen da, du musst dir vorstellen, wir machen den an und du stehst neben diesem Motor und du erschreckst dich so dermaßen. Der Klang an sich, die Lautstärke bei so einem 16-Zylinder, das war der absolute Wahnsinn.
Ich habe das hier gerade auf meinem iPhone mal, wir dürfen das natürlich gar nicht senden, wir dürfen das hier nicht hören und senden, wir haben ja keine Rechte daran, ne?
Kommt drauf an, wenn er bei GEMA ist, ja, zahle ich ja GEMA. Deshalb dürfen wir ja auch den, unser
Intro nutzen. Das weiß ich nicht, ob das GEMA ist. Das geht hier raus nicht vor.
Ja, also wir können ja trotzdem mal Werbung dafür machen. Man kann es hören über... Ja, wo findest du das jetzt gerade?
Ich hab mir die selber runtergeladen, ich habe die selbst abgespeichert.
Ach so.
Die CD heißt Into the Red von Nick Mason.
Into the Red?
Von Nick Mason.
Gibt's auch von Hans Zimmer, ist ja witzig. Okay. Ja, musst du mal gucken, wo man das findet. Also auf jeden Fall guter Tipp. Und da sind viele Soundfiles drauf?
Ja, das sind eines von seinen Autos. Die fahren sich ja... hier Jaguar D-Type, Maserati 250F, Ferrari 312, 512, Lola, Tyrrell, Porsche 962, Alfa Romeo 8C 2300, Panhard Corvette? B1 von 1901.
Corvette?
Nein.
Sowas? Nein, nur Sportwagen, ne?
Nur Sportwagen in dem Fall. Ne?
Gut. Ach, Jens.
Wir hören uns das jetzt mal an. Wir freuen uns alle auf das Buch 7070. Das wird ja anders heißen.
Ich fand's super, super, super gut, dass du da gewesen bist. Ich finde die Geschichten und deine Bilder und alles, was dazugehört und vor allem auch deinen ganz persönlichen Enthusiasmus echt großartig. Okay. Ich kann das alles komplett nachvollziehen, ein bisschen mehr noch als Jens.
Hut ab davor, dass jemand so eine Arbeit, so einen Enthusiasmus, so ein Projekt stellt. Und dann durch die ganze Welt fliegt und das macht. Also das
stark.
Der Antrieb ist ja der Spaß an der Sache. Hat ja keine Millionen gegeben, hat gesagt, mach mal ein Buch.
Genau.
So, das finde ich richtig cool, sowas. Ob das jetzt Corvette ist oder das Thema Volvo, ist das ja eine ganz andere Geschichte.
Das stimmt. Ja, ich finde es super cool. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir noch Teil dessen werden können. Da würde ich gerne meinen Vater mit ins Boot nehmen, weil der ist ja auch irgendwie so ein Stück weit die treibende Kraft schön. Und der würde sich mit Sicherheit auch sehr freuen. Und das ist eben auch unser Vater-Sohn-Projekt, das macht es noch so umso interessanter. Und ich habe selten überhaupt in meinem Leben etwas gekauft, bei dem ich für mich selber beschlossen habe, ich will das eigentlich für immer behalten. Ob das vielleicht dann mal irgendwann anders gesehen wird, ist eine andere Geschichte. Aber diese Geschichte ist für mich tatsächlich so irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist...
Du bist angekommen, ja. Im Autohimmel.
Ja, im Mittelmotor-Autohimmel.
Im Mittelmotor-Autohimmel. Oh. In dem Sinne, Leute...
Das letzte Wort haben nicht wir.
Wir rutschen den dritten Advent. Genau, das letzte Wort hat der Gast.
Oh Gott, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Tja, nützlich.
Das war's schon. Danke. Bis bald.
Bis
tschüss.
Bald.
Ciao. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.